Kaffee. Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bem-vindo, bem-vindas, bem-vindas. Agora temos duas convidadas mulheres aqui no programa, então preciso usar as duas formas. No programa Mais um Café, é um programa produzido pela Cobra, normalmente produzido nos estúdios de Rádio Dreieckland, uma rádio livre em Freiburg, com cooperação com a agência Pulsar no Brasil. Por coisas técnicas, eles não estão conectados hoje no programa, porque estamos no Kloster Rix, na Mesa Redonda, Brasil. E temos aqui a Ana Cláudia Matos Mbuca e a Silke Tribukait, que vai nos ajudar com a tradução, com a interpretação e também contribuir dos conteúdos que você ela tem. Genau, das mache ich jetzt alles noch auf Deutsch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mais un Café hier bei Radio Dreieckland, produziert auch von der Cobra. Normalerweise sind wir im Studio von Radio Dreieckland in Freiburg und produzieren das zusammen mit Pulsar, der Agencia, also der Nachrichtenagentur in Brasilien, Rio de Janeiro. Aus technischen Gründen sind die heute nicht zugeschaltet, weil wir befinden uns im Kloster Höchst bei dem Rundentisch Brasilien. Wir machen jetzt diese Sendung, in der letzten Ausgabe hatten wir von den indigenen Olympischen Spielen gesprochen und hatten uns viel auch über eben indigene Völker und wollen uns dieses Mal den Quilombos zuwenden. Das ist wahrscheinlich ein Thema, das für viele Deutsche nicht wirklich geläufig ist. Und deswegen würde ich bitten, dass du dich erstmal kurz vorstellst, unseren Hörerinnen und Hörern. A gente falou na última emissão dos primeiros jogos indígenas no Brasil, então falou muito da, também tive uma representante do CIMI, falamos muito dos indígenas e hoje a gente quer falar dos quilombos, que é um tema que para muitos alemães eu acho não é muito presente, então temos começado de cedo e por isso eu gostaria de pedir a você que você se introduz, como que você chegou aqui, quem é você?
Meu nome é Ana Cláudia, eu sou quilombola da comunidade de Mombuca, no estado do Tocantins, região da Amazônia Legal, e estou localizada no bioma Cerrado.
Mein Name ist Ana Cláudia Mombuca und ich komme aus der Gemeinschaft, Quilombola-Gemeinschaft Mombuca, die befindet sich in der Region Jalapão und Jalapão ist ein Teil von Tocantins und das befindet sich in dem Biom, in der Vegetationsregion sozusagen, dem Cerrado, das ist eine Savannenlandschaft.
Estou aqui porque eu participo de um projeto da organização chamada FAO, né? E apoiada pela SW, e um projeto com jovens quilombolas.
Ich bin hier und repräsentiere sozusagen als Teilnehmerin ein Projekt. Das Projekt ist ein Projekt von FAO. FAO ist das Forum da Amazônia Oriental, das ist das ostamazonische Netzwerk der Zivilgesellschaft und ich bin eine der Teilnehmerinnen von dem Projekt, was sich IGEOFE, was übersetzt heißt aus dem Umbunda, freies Volk.
Como você mesmo disse, é que o nome indígena todo mundo já conhece, mas os quilombola ainda, este termo ainda poucos conhecem.
Ja, viele von euch haben sicherlich schon etwas über Indigene erfahren, aber Quilombola ist meistens weitgehend unbekannt.
Deixa eu explicar o que é ser quilombola e como é ser quilombola.
Und deswegen will ich euch heute mal erzählen, was eigentlich Quilomboler bedeutet und wie es ist, ein Quilomboler zu sein.
Quilombola é descendente de quilombo. Quilombo são locais onde grupos africanos se refugiaram contra a escravidão.
Also unter Quilombolas versteht man Menschen, die in einem Quilombo wohnen, und ein Quilombo ist ein Ort, in dem sich versklavte, ehemalige Sklaven afrikanischer Herkunft zurückgezogen haben und angesiedelt haben.
Nós somos descendentes de africanos que, chegando no Brasil, não se conformaram com a situação imposta. Então nós criamos o nosso próprio reduto, o nosso próprio território.
Also wir sind sozusagen Nachfahren derjenigen Afrikaner, die hier nicht freiwillig nach Brasilien kamen und die sich mit dieser Situation, versklavt zu sein, nicht in Einklang befanden und daraufhin beschlossen haben, aus dieser Situation sich selbst zu befreien und sich einen eigenen Raum, ein eigenes Land zu suchen.
Esses grupos têm leis, o Estado reconhece como leis específicas para nós. Porque nós somos o grupo que temos uma relação étnica com a África, uma relação ética com o Brasil, a forma de plantar, de colher, de relacionar com a terra.
Wir werden eigentlich vom brasilianischen Staat als eine eigene Gruppe anerkannt, aufgrund unserer eigenen Tradition, die sowohl unser Leben in Brasilien als auch unsere Herkunft aus Afrika bestimmt.
Das heißt, ihr werdet anerkannt und habt dadurch auch bestimmte Rechte. Kannst du vielleicht uns kurz zusammenfassen, auf welcher Grundlage diese Rechte festgeschrieben wurden und vielleicht auch einen zeitlichen Rahmen abstecken? Also wann ging die Sklaverei los, wann haben sich die ersten Quilombos gegründet und wann wurden auch die ersten Rechte festgeschrieben, damit man auch so einen zeitlichen Überblick bekommt? Gostaria de pedir a você que você dá como um panorama histórico também, como quando foi isso da escravidão, quando os primeiros quilombos se formaram e quando esses direitos foram reconhecidos no Brasil e em qual forma, na Constituição, como é nesse sentido.
Em 1500, quando os europeus chegaram ao Brasil, trazendo de forma covarde os africanos e chegando em vários portos, e principalmente portos da Bahia.
Also vor ungefähr 500 Jahren sind die Portugiesen vornehmlich in dem Bundesstaat Bahia, Salvador, gelandet mit den Sklaven.
Houveram vários momentos de resistência, várias formas de resistência. Um dos quilombos referência é o quilombo dos Palmares, em Lagoas.
Und eine Referenz sozusagen der zahlreichen Widerstände in verschiedenen Formen war die Begründung des Quilombos Palmares in dem Bundesstaat Lagoas.
O primeiro, o quilombola que a gente tem como referência também é Zumbi dos Palmares. Zumbi foi dos nossos guerreiros que temos como referência de luta pela liberdade.
Und eine sozusagen eine Figur, die uns eine Vorzeigefigur oder ein Vorkämpfer, das ist der Zumbi Palmares. Das ist unser Vorbild, unser kämpferisches Vorbild.
Quando é que ele viveu? Qual é a época? Also wann hat er gelebt?
Década no século 17, no século 17, 1600.
Mm-hmm. Also der hat ungefähr 1760.
Ich glaube, im 17. Jahrhundert, 1600 irgendwas hat er dann gelebt.
Genau.
No século 18 foi o século que entre aspas, a princesa Isabel assinou a libertação dos escravos no Brasil.
Im 18. Jahrhundert hat die Prinzessin Isabel sozusagen die Befreiung der Sklaven unterzeichnet.
Quando recebemos essa lei de alforria, não nos deram território, não nos deram nenhuma outra possibilidade. Fomos libertos, mas que tipo de liberdade nos deram?
Wir wurden zwar offiziell durch diese durch die Prinzessin befreit von der Sklaverei, aber wir hatten deswegen noch lange kein Land oder sonstige Rechte. Und was soll das für eine Freiheit sein? Oder das ist eigentlich keine Freiheit.
O movimento negro e quilombola defende que ainda não fomos libertos, que a liberdade a gente constrói a cada dia.
Und eigentlich verstehen wir das so, dass wir als Quilombola immer noch nicht befreit sind und dass wir täglich noch um die Freiheit kämpfen müssen.
No meu quilombo, a gente está desde meio do século XVIII, final do século XVIII a XIX.
Und mein Quilombo wurde gegründet Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts.
Eu sou a sétima, a décima geração.
Ich bin jetzt schon die 17. in 17. Generation.
E nessa geração a gente tem a noção da historicidade, né, de luta do povo pelo território e como foi toda a trajetória desde a Bahia ao Tocantins, as lutas e o que eles passaram, como eles passaram.
Und wir wissen genau unsere Geschichte eigentlich seit der Landung in Bahia bis heute.
Isso é interessante. Eu sou historiador e antropólogo também. Então, eu gostaria de saber como vocês agarram sua história. Ou seja, vocês têm historiadores que escrevem também mais por canto, tipo, história oral, ou vocês têm também uma escola tipo que se trata realmente da história quilombola? Porque muitas vezes os ganhadores da história escrevem na história, né? Então, é importante de resgatar também as próprias memórias. Ich würde gerne von ihr wissen, ich bin ja auch Geschichtswissenschaftler und Ethnologe von einer universitären Bildung her, würde gerne wissen, wie sie denn ihre Geschichtsschreibung beschreiben, weil das ist immer ein Problem. Oft haben weiße Männer die Geschichte geschrieben und haben das natürlich auch ihrer Sicht das geschrieben. Ich würde gerne wissen, ob sie eine Schule haben oder auch Leute, die sich speziell damit beschäftigen, ihre eigene Geschichte festzuschreiben.
Interessante sua pergunta, porque sim.
Sehr interessante Frage.
Nós somos povo da história da oralidade, porque não temos os instrumentos da escrita nos deram essa possibilidade de escrever.
Also wir sind in erster Linie ein Volk, das die Traditionen und Geschichten oral überträgt, weil wir viele von uns können eigentlich gar nicht schreiben. Das heißt, die werden weitererzählt, die Geschichten oder die Geschichte.
No Brasil, em 1824, os negros foram proibidos de frequentar a escola, porque nós éramos considerados como doentes. Então, a escrita não é instrumento que nos deram essa possibilidade de ter.
Und es gibt auch einen Grund dafür, warum viele von uns gar nicht lesen und schreiben können. Es gab nämlich schon 1824 ein Gesetz, das uns verboten hat, die Schule zu besuchen, weil wir als krank angesehen wurden.
A nossa história não está nos livros. Quando a nossa história está no livro, é na condição de escravizados, nunca que é uma condição de pessoas que têm uma importância, que têm cultura, que têm legado.
Und wenn unsere Geschichte in irgendwelchen Geschichtsbüchern auftaucht, dann ist es meistens in der Art, dass wir dort als Sklaven auftauchen und nicht als eigentlich eigenständige Menschen, die eine eigene Herkunft und eigene Traditionen haben.
A nossa história também não está nas estátuas do Brasil, porque os nossos heróis foram mortos por quem está nas estátuas.
Also wir werden auch irgendwie sonst nicht in irgendwelchen Statuen oder Symbolen dargestellt, weil wir eigentlich nur Sklaven waren.
Und sie sagt, weil wir von denen ermordet wurden, die jetzt als Statuen in den Städten stehen, sozusagen. Genau. Ja.
Costumamos dizer que nós temos uma história tão viva e essa história ela é repassada por memória. Por isso que é importante, os nossos pais passam nossas histórias de forma muito cuidadosa para nós não esquecermos.
Also wir haben eigentlich ein sehr lebendiges Geschichtsbewusstsein, weil unsere Vorfahren und unsere Eltern sich bemühen, diese Geschichte lebendig zu halten und uns immer wieder zu erzählen.
Ah, para você ter noção, eu em 515 anos que os povos africanos vieram para o Brasil, Na minha comunidade, nós temos quase 200 anos de existência na comunidade. Eu sou a primeira a entrar na academia, na universidade.
Also, ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben jetzt sozusagen schon eine Geschichte von 515 Jahren seit der Versklavung hinter uns und sind seit über 200 Jahren eine eigenständige Gemeinschaft. Und ich bin trotz alledem die erste überhaupt, die als Quilombola studiert.
Eu sei das minhas gerações pela história dos meus pais que contavam a história, as lendas, as músicas, os pais da gente acordava a gente de madrugada para a gente ouvir a história. E acordava assim, madrugada, de momento assim, tão inesperado, para a gente não esquecer a história.
Unsere Eltern waren da sehr nachdrücklich in ihrer Geschichtsvermittlung. Die haben uns immer ihre Geschichten erzählt. Die haben uns manchmal schon morgens aus dem Bett gerissen und uns mit den Geschichten oder auch Musik und Liedern aufgeweckt, nur damit wir die Geschichte nicht vergessen.
E várias vezes tem pedido também, guarde bem na memória, não esqueça essa história. Várias pessoas, e repasse para os seus filhos.
Und wir werden immer wieder daran erinnert, dass wir auf keinen Fall unsere Geschichte vergessen sollen, sondern dass wir unsere Geschichte auch weitertragen sollen, dass wir sie unseren Kindern weitererzählen sollen, nur damit unsere Geschichte nicht vergessen wird.
Bom, esperamos que a gente pode contribuir com essa gravação também para não se esqueça a memória de seu povo e se transmitir a história desse povo também para público alemão que não entendeu português ainda. Mas a gente quebrou pouquinho a linha que a gente falou do marco legal, dos direitos que vocês também têm na Constituição. Talvez você podia comentar.
Retomar.
Isso. Genau, ich hoffe, wir können mit diesem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen, dass wir die Geschichtsschreibung der Quilombos oder in dem Fall von Quilombo Mbuka auch weiter erhalten bleibt und auch einen anderen Sprachraum übertragen wird, in dem Fall in die deutsche Sprache. Und würde gerne den Faden nochmal aufnehmen, der Rechtsgrundlage und der Rechte, die Quilombos heute auch in Brasilien zumindest auf dem Papier genießen.
Uma das grandes conquistas do movimento quilombola, movimento negro, foi teu reconhecimento na Constituição Cidadã de 1988 no Brasil. Essa, o artigo 68 da DCT.
Also, es gibt seit 1988 haben wir ein in der Gesetzgebung, in der brasilianischen Gesetzgebung festgeschriebene Anerkennung unserer Rechte.
1988 foi um marco, porque nós fazemos, o Estado nos reconheceu como dignos de ter um território e de ter uma identidade.
Also 1988 wurde sozusagen unser Recht anerkannt auf unsere eigene Identität und auch auf ein territoriales.
Outros dois artigos importantes na Constituição foram o 215 e 216, que nos reconhece como um patrimônio cultural do Brasil.
Wir werden auch, wir sind sozusagen auch registriert durch ein besonderes Gesetz in unserer kulturellen Identität.
Ja, sozusagen als kulturelles Erbe Brasiliens.
E mais importante, como todos outros, a partir do artigo 68, nós fomos reconhecidos no decreto 4887.
Also in dem Dekret 48, 87 sind sie auch anerkannt worden und das ist in dem Artikel 68. Und das ist sehr wichtig, dass diese Artikel auch wirklich festgeschrieben wurden in der Verfassung und diese Dokumentation auch da ist.
Esse decreto, ele identificou o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação do território, demarcação e titulação das nossas terras. Foi muito importante esse decreto.
Also dieses Dekret beschreibt ganz genau, wie sozusagen welcher Quilombo wie identifiziert wird, wie er demarkiert wird und auch wie dann entsprechend die Titel vergeben werden, die Landtitel.
Mas diante de todos os marcos legais das leis que nós temos o desafio de agora estarmos correndo o risco de perder, retroceder nessas todas as nossas leis.
obwohl wir schon ganz stolz darauf sind, dass es eigentlich diese Rechtsprechung gibt oder diese Gesetze gibt, die uns schützen, stehen wir vor dem großen Dilemma, dass diese Rechte uns jetzt wieder weggenommen werden sollen. Also wir sind in einer Zeit, in der man nicht von Fortschritt, sondern eher von Rückschritt sprechen kann, was die Umsetzung der Gesetze angeht.
Nesse desafio está a PEC 215, que é a modificação da lei que trata de quem reconhece, quem faz os trâmites das nossas leis indígenas e quilombola e unidade de conservação. Está também a ADIM 3239, que está no Supremo Tribunal Federal. Que...
Es gibt einen Antrag auf die Veränderung der Verfassung, die sogenannte PEC 215, die genau die uns zustehenden Rechte jetzt weitgehend einschränken soll, indem die Entscheidungen nicht mehr von den Ministerien getragen werden, sondern die Entscheidungsträger sollen verlagert werden auf das Parlament und den Senat. Und das würde eine große Veränderung bedeuten.
Se a ADIM 3239 for votada a favor, todo o nosso processo, todo o nosso decreto vai acabar. E como vamos fazer? Não vamos ter leis que vai definir a nossa demarcação, titulação e reconhecimento.
Es gibt auch noch eine andere Gesetzesveränderung des Gesetzes 3239 und die würde noch eine weitere Veränderung, also direkt eingreifen in die jetzige Gesetzessprechung und die verändern.
Ja, vielleicht kurz eine Ergänzung. Also dieses Dekret wird dann immer vom Präsidenten erlassen, es hat noch nicht den Status eines Gesetzes und deswegen kann es auch relativ leicht auch wieder revidiert werden und das versucht diesen 3239 eben. O decreto 48... Esse foi um decreto presidencial, né? Não é uma lei, foi um decreto do presidente, então é um pouco mais fraco e mais fácil para revogar, né? Eu tenho uma pergunta dessa titulação coletiva da terra. Eu escrevi o meu texto sobre um coletivo em Costa Rica, Longomai, que eles também têm terra coletiva. E eu sei que é um pouco difícil, você tem que definir quem é parte do quilombo, quem faz parte da comunidade que tem acesso a essa terra. Tem nessa titulação, por exemplo, a possibilidade de ter parcelas privadas também? Ou como é o marco? Se é realmente um título coletivo ou como... Como funktioniert diese Titulation in der Praxis? Ich würde gerne wissen, weil ich auch meine Magisterarbeit über so ein ähnliches Thema geschrieben habe in Costa Rica von Longomai, auch über kollektive Landtitel. Also immer die Frage dann, wer ist denn Teil dieser Gemeinschaft, die dieses Land besitzt? Kann das auch irgendwie aufgeteilt werden? Gibt es überhaupt rechtlich die Möglichkeit oder nicht? Und dann würde ich gerne ein bisschen detaillierter wissen, wie so ein kollektiver Landtitel denn genau aussieht in der Praxis.
O território coletivo das comunidades quilombolas, ele se dá no processo de que essa titulação, existe as propriedades privadas hoje, existe áreas coletivas, existe áreas que têm documentos, né, seja de quilombola, seja de outras pessoas que não são quilombola.
Heutzutage sieht es so aus, dass es so eine Mischform gibt aus auf den Territorien, um die es jetzt geht. Es gibt halt Menschen, die haben einen Besitztitel, es gibt Menschen, die haben keinen Besitztitel, es gibt Territorien, die sind jetzt schon kollektiv oder werden kollektiv bewirtschaftet. Und das ist, wie gesagt, so eine Mischung.
O território quilombola, ele é território conjunto, onde todos usam. O governo ele indeniza as propriedades privadas. Se esse proprietário for quilombola, ele continua na terra. Se ele não for quilombola, ele é retirado para uma outra área ou indenizado.
Also es ist schon so, dass es ein kollektiver Landtitel für die Quilombolas eigentlich angestrebt wird und dann verhält es sich so in diesem Prozess, dass diejenigen Quilombola, die einen Priva, also einen Besitztitel besitzen, die dürfen auch dort weiter leben und wohnen, während diejenigen, die keine Kilomboler sind oder nicht zu der Gemeinde gehören, die müssen dann das Land verlassen.
O título da terra é em nome da associação da comunidade, não é em nome de nenhuma pessoa da comunidade.
Also, das sind diese Besitztitel, diese kollektiven Besitztitel der Quilomboler, die sind nicht nominal, sprich, da die gehören nicht einer Person, sondern die können nur einem Verein, einem Quilomboler-Verein, überschrieben werden.
O uso é feito de forma coletiva e individual. É, cada pessoa sabe onde é o seu litúgio.
Also die Nutzung, die spielt sich zum Teil kollektiv ab, aber es gibt auch durchaus individuell bearbeitete Flächen, aber jeder von uns innerhalb des Quilombos weiß genau, wo da die Grenzen sind.
Tem áreas que só é uso coletivo, onde todo mundo coloca os seus animais, a sua roça. Mas tem área que é só daquela família, só aquela família produz.
Also es gibt durchaus eben diese kollektiven Ländereien, die dann zur Viehhaltung oder auch zum Ackerbau gemeinschaftlich genutzt werden, aber es gibt durchaus auch direkt kleinere Flächen, die von individuellen Familien, von einzelnen Familien sozusagen bewirtschaftet und bearbeitet werden.
Mas o governo não mexe nessa decisão, quais são agora as parcelas coletivas e quais não. Essa é a decisão da associação mesmo, né? Ok, also die Regierung interveniert da nicht, das ist dann eine Entscheidung des Vereins selber, was jetzt wie genutzt wird.
É, da associação. Depois da titularização da terra, exige plano de manejo territorial muito, muito bom, muito uma conversação para não haver confusão e invasão, né? Existe...
Nachdem diese Betitelung, dieser kollektive Landtitel vergeben wird, verlangt die Gesetzgebung auch durchaus von uns einen ganz genauen Plan, wie die Nutzung, die Landnutzung dieser Territorien festgelegt wird, um zu vermeiden, dass es nicht nur zu einer Konfusion innerhalb der Nutzung oder unter uns entsteht, sondern aber auch natürlich, um zu vermeiden, dass wir irgendwelche Landübergriffe von außen entgegenstehen müssen.
O território e o plano de manejo territorial, ele é necessário e ele é gestado pela associação e pelos quilombolas. Não deve ter interferência do Estado. Deve ter parceria, sim, mas interferência de... não, porque nós somos uma organização social. O Estado tem que nos respeitar nessa condição de organização social.
Und aber diesen Plan, den machen wir ausschließlich selber. Also der Staat hat eigentlich kein Recht dazu, sich da einzumischen, weil das ist unser Gebiet und wir bestimmen selbstständig, wie wir dieses Land nutzen wollen.
Agora vamos mudar pouquinho o foco do partindo da terra pouco para a cultura do quilombo também. Almute, acho de miséria, perguntou no plenário. Sim, para mim o quilombo é umas descendentes dos escravos que agora estão sempre rurais e tudo, agricultores e tal, e um pouco isolada do resto da sociedade. Isso, o Marco, que você explica um pouco, vai também nessa direção. Agricultores, pequenos atores, um pouco retirados do resto da sociedade. Mas isso é um panorama geral ou tem quilombos também urbanos, por exemplo? Ich würde gerne von dem Landfokus jetzt ein bisschen weggehen und über zur Kultur kommen. Es wurde hier im Plenum die Frage gestellt von Almute, dass eben Quilombos eher mit sowas Ländlichem, auch abgeschieden vom Rest der Gesellschaft irgendwie assoziiert, von eben entlaufenen oder Nachfahren von den entflohenen Sklaven und so. Und ich würde gerne wissen, ob das generell für alle Quilombos gilt oder ob es auch urbane, städtische Quilombos gibt.
Então, a questão do que define o que é ser quilombola, o que é ser quilombo, não está diretamente ligado à questão de estar isolado, estar no profundo. E existe quilombo urbano, né?
Also, es ist nicht immer eine Frage ob das eine ganz entfernte Quilombo-Gemeinschaft, nur entfernte, weit entfernte Quilombo-Gemeinschaften sind nicht nur Quilombo-Gemeinschaften, sondern natürlich auch, es gibt durchaus auch städtische Quilombos.
O que define Quilombo ser Quilombola, de acordo ao artigo, segundo o artigo do decreto 4887, está relacionado à historicidade com a África, a condição vivida como escravo e o pertencimento territorial, né, o grupo territorial, a afetividade, né, as características singulares, porque cada quilombo tem uma forma de história, nem todos os quilombos foram de fugitivos como o meu. Tem quilombos que foi terras que foram doadas para esse grupo. Né? Tem quilombos que eles chegaram e pum, invadiram e tomaram e ficaram lá. Então, cada quilombo tem a sua especificidade.
Also das Gesetz unterscheidet jetzt nicht oder definiert nicht genau, was ist jetzt ein Quilombo, und das müssen nur entflohene Quilombolas sein, die jetzt dann sozusagen als Quilombola auch so anerkannt werden, sondern jeder Quilombo hat seine eigene spezifische Identität, seine eigene Herkunftsgeschichte, und es müssen auch nicht unbedingt entflohene Sklaven sein, die einen Quilombo gegründet haben. Wichtig ist, dass die Quilombolas sich selbst als solche, als Nachfahren in afrikanischen Wurzeln begreifen.
Não gostamos que define a gente como descendente de escravos. Nós somos descendentes de africanos.
Und ich möchte nochmal betonen, wir möchten auch selber nicht so gesehen werden, dass wir nur als Nachfahren der Sklaven gesehen werden. Wir sind Nachfahren und unsere Herkunft ist Afrika, aber nicht, wir sind deswegen nicht gleichzeitig, also Sklaven.
Não nascemos escravo. Escravo foi uma condição que nos impuseram.
Also, dass wir Sklaven waren, das war im Prinzip die Rahmenbedingung, aber wir sind in erster Linie eigentlich Afrikaner, die unter nicht besonders tollen Umständen in Brasilien gelandet sind.
Aí nessa condição de ser quilombola, de ser negro, nós temos a cultura, a dança, vários tipos de dança, a sussa.
Also wir sind auf jeden Fall Menschen, die eine eigene Tradition haben, eigene Musik mitgebracht haben und nicht nur Sklaven.
O tambor, a capoeira.
Ja. Tambor, capoeira.
Temos a cultura do rebolado, a sussa.
Es gibt viele wie sussa.
São muitas variedades de formas culturais afrodescendentes.
Es gibt unglaublich viele Formen kultureller Ausübung unter den Quilombolas.
O samba que o mundo conhece mais sobre o Brasil é de origem africana, né? É de origem da Afro.
Ja, alle kennen den Samba, hören Brasilien und denken an Samba, aber wir haben eigentlich den Samba mitgebracht aus Afrika. Und das wird meistens nicht berücksichtigt.
Aber, sempre quando tem reconhecimento como povo tradicional, como esse é o tema também da mesa redonda aqui, sempre precisa processo de se identificar como grupo e criar também uma história, ou reconhecer essa história, e também querer se identificar como parte de quilombo, por exemplo. Eu imagino que o racismo no Brasil ainda existe, mas eu imagino que ainda é mais forte. Eu conheço, por exemplo, a história dos indígenas no México e Guatemala, que eles eram chamados os índios antes e agora são indígenas, e nos últimos décadas, com a Revolução Zapatista, por exemplo, também tive uma mudança na consciência das indígenas. Antes eles tinham vergonha de ser chamada indígena, e agora têm um orgulho, porque eles sabem que têm uma história e tal. Tem como um processo paralelo ou similar no Brasil, que tive uma mudança do discurso sobre o que significa ser preto, ser descendente africano, ser parte de quilombo? Você podia nos comentar um pouco nessa direção? Er sagt, wir sind hier beim Runden Tisch Brasilien, der sich um traditionelle Völker und Gemeinschaften kümmert. Und es geht bei einem traditionellen Volk oder Gemeinschaft immer darum, eine Identität zu bilden. Identität heißt, eine gemeinsame Geschichte zu haben, anzuerkennen und auch irgendwie sich mit einer Gruppe zu identifizieren und so ein bisschen auch stolz darauf zu sein, ich bin Teil dieser Gruppe und ich erkenne das an. Ich nehme mal an, der Rassismus in Brasilien existiert natürlich immer noch, wie in jeder Gesellschaft irgendwie, und war wahrscheinlich auch schon stärker. Und ich kenne das von Indigenen, die in Mexiko oder Guatemala zum Beispiel früher sich eher auch geschämt haben und Indio eben ein Wort war, das abwertend war, und es heute in den letzten 20 Jahren vielleicht eine Änderung in diesem Selbstverständnis gegeben hat. Unter anderem auch mit der zapatistischen Revolution in Mexiko sind die Leute heute auch stolz darauf, Zapatista, Indigene zu sein. Und meine Frage ist, ob es so einen ähnlichen Diskurswandel vielleicht auch in Brasilien auch mit den Quilombos gegeben hat.
Tanto o decreto 4887 e como o decreto 4060?
Pois não, vocês estão.
São decretos. Todos nos dão liberdade de autoafirmar como comunidades tradicionais, né? Nos permite isso.
Also, es gibt verschiedene Gesetze, die Nummern spielen hier eigentlich keine Rolle, die tatsächlich uns unterstützen, da in unserer Selbstbestimmung unterstützen.
Existe a caracterização do povo negro, por exemplo, os calungas, os jalapueiros, os majuara, os, né? Existe essa identidade própria de cada lugar, eles se auto-reconhecer como os mumbuqueiros, os jalapueiros.
Es gibt quasi, jeder Quilombo hat mehr oder weniger oder auch regional eine bestimmte Herkunft und hat eine eigene Identität entwickelt, wie ich bin zum Beispiel eine Mumbuqueira.
O termo quilombola, quilombo, remanescente de quilombo, ele foi reconhecido na Constituição, então ele é um termo institucional, é um apelido que o Estado nos reconhece. É isso, nós achamos bom. Todos tenham o mesmo apelido.
Ja, während, wie ich eben erwähnt habe, es ja eigentlich erstmal bestimmte Worte oder Bezeichnungen gab für die einzelnen Quilombos, hat uns eigentlich das Gesetz als Quilombolas oder Quilombos bezeichnet. Aber wir finden das jetzt nicht schlimm, sondern wir finden das gut, dass es für uns als Gemeinschaften diesen Oberbegriff gibt.
Como os indígenas, eles não eram indígenas, eles não eram índio, eles eram caiobá, ele era guarani, xerente, eles tinham sua identidade com seu nome próprio. Mas os colonizadores que colocaram o nome deles indígena, mas como esse indígena que está na Constituição, é por ele que nós temos que lutar, não dá para voltar.
Ja, also auch die Indigenen hatten ja eigene, die haben sich selbst genannt, die Kaiowa, die Xerenchi und so weiter, also eigene Namen für ihre Völker gegeben. Und auch dort ist es erst, also auch bei den Indigenen hat die Gesetzgebung ihnen im Prinzip den Namen Indigene gegeben. Aber auch für sie ist es wichtig, mit diesem Oberbegriff oder so in diese Kategorie zu fallen und die Möglichkeit zu haben, einen gemeinsamen Kampf zu führen.
O racismo sobre nós, população negra, quilombola, ele é secular. Desde quando foram trazidos da África, querem nos esvaziar de nós mesmos. Fomos proibidos de ter o nosso próprio idioma africano.
Also wir sind sozusagen säkularisiert während der Kolonialisation und es wurde uns eigentlich unsere Identität genommen, unsere Sprache genommen.
Foi resistência de indígenas que hoje eles têm a sua idioma, né?
Also es ist der Kampf zum Beispiel bei den Indigenen gewesen, der dazu geführt hat, dass sie jetzt noch ihre eigene Sprache besitzen.
E o racismo, ele é contínuo. Racismo contra a cor da pele, contra o cabelo, contra a religiosidade, contra a afirmação de sermos descendentes de africanos.
Ja, und unser Kampf geht dahin, dass wir gegen den Rassismus kämpfen, dagegen, dass wir eine andere Hautfarbe haben, andere Haare haben.
Infelizmente, ainda temos conceitos e pensamentos de que se afirmar ser descendente de africano é afirmar ser descendente de amaldiçoados.
Und leider existiert dieser Rassismus immer noch. Wir werden immer noch als irgendwie minderwertig bezeichnet, nur aufgrund unserer Haut und Hautfarbe und unserer Haare.
Por isso que nos nega o direito de andar com cabelo solto, cabelo crespo, querem alisar nossos cabelos, querem que passamos pó na cara, querem nos, de qualquer forma, tirar nós de nós mesmos.
Und deswegen passiert es immer noch, dass viele von uns sich anmalen, weißer machen, sich die Haare glatt machen, nur weil sie nicht zu ihrer eigenen Identität stehen können und sich selbst minderwertig fühlen.
Also in dem Artikel, den du auch für unser Heft geschrieben hast, wird auch dieses Projekt IGEOFE erwähnt, das auch mit ASW-Unterstützung stattgefunden hat. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, was so der Inhalt oder das Ziel dieses Projektes ist. Vielleicht könntest du das ein bisschen besser für uns aufdröseln oder vielleicht auch unterstützen, wenn du es auch ein bisschen kennst. No artigo que você escreveu para nosso Brasil e para nossa publicação, você mencionou também o projeto IGEOFE, que também é apoiado por ASW. E talvez você nos podia comentar um pouco qual é o objetivo desse projeto e como funcionou, e qual foi o objetivo.
O projeto IGEOFE foi um projeto importantíssimo para nós, liderança jovem, nos reconhecermos e trabalharmos em rede.
Für uns Jugendliche Quilombola war dieses Projekt IGEOFE ein ganz wichtiges Projekt, weil dieses Projekt hatte zum Ziel und hat es auch erreicht, dass wir unsere eigene Identität gefunden haben und uns auch vernetzt haben.
Esse projeto ele trouxe para nós a formação política da nossa historicidade e da nossa contemporaneidade.
Also dieses Projekt hat uns im Prinzip eher eine politische Bildung vermittelt, in der wir uns jetzt in dieser Zeit, mit der wir uns jetzt behaupten können in der Zeit.
E nos reunirmos como quilombola pertencente a um bioma amazônico, ao cerrado, e os nossos desafios, nos encontrar em grupo, com a mesma linguagem, e os nossos desafios que são iguais, independente dos estados.
Und wir haben uns sozusagen getroffen als junge Quilombola, die aus unterschiedlichen Quilombos stammen, und wir haben festgestellt, dass wir alle aus dem gleichen Biom stammen und aus der gleichen Region Amazonien und dass wir mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert sind.
Ele possibilitou ampliar nossa rede, encontrar com jovens, com pessoas que estão sofrendo perseguição de fazendeiro, ameaça de usinas hidrelétricas inundar o quilombo, várias, várias demandas e desafios.
Also wir haben einfach festgestellt, dass wir alle unter ganz verschiedenen, aber doch sehr großen Herausforderungen leiden, sei es jetzt durch Angriffe von Großgrundbesitzern oder auch den geplanten oder schon umgesetzten Staudammbauten.
Se eu não tivesse sido alcançada pelo projeto de fé, talvez eu não estaria tão fortalecida como eu estou agora diante do desafio que me foi posto no mesmo ano que eu entrei no GEOFE.
Also wenn ich nicht an diesem Projekt GEOFE teilgenommen hätte, dann wäre ich nicht jetzt weder jetzt hier noch wäre ich so weit und vor allen Dingen nicht so stark, um die Herausforderungen, den Herausforderungen entgegenzustehen, die mir zu Beginn dieses oder den ich entgegenstand zu Beginn des Projektes.
quando, começando pelo nome, né? Ijeofé, Yorubá, significa raça livre.
Also das Projekt Ijeofé heißt in der Yorubá-Sprache freies Volk.
Raça livre é o que somos. E quando eu recebi o convite pela comunidade de participar do projeto, diante de todo um sofrimento, eu falei, somos raça livre, temos que ir. Raça livre não para. Raça livre enfrenta.
Und als ich die Einladung von meiner Gemeinschaft erhalten habe, von meinem Quilombo, die mich sozusagen ausgesucht haben, an diesem Projekt teilzunehmen, als ich gehört habe, das Projekt heißt Freies Volk, Casa Libre, da habe ich gesagt, ja genau, das ist es, das ist das, dafür möchte ich gerne kämpfen, dafür möchte ich mich gerne einsetzen.
E o projeto tem uma continuidade agora, você tinha a oportunidade de ir lá, encontrar com muitas pessoas e agora acabou o projeto, tem outras oportunidades, tem outras reuniões, qual é o tipo a visão para o futuro, para esse fórum? Ich würde gerne wissen, ob das Projekt jetzt einfach vorbei ist, also es gab diese Treffen und ob es damit jetzt erledigt ist oder ob es weitere Treffen geplant sind oder wie die Zukunft dieses Projekts aussieht.
O projeto ele terminou, esse projeto que eu participei, ele terminou. É, estamos ansiosamente com a possibilidade da continuidade do projeto. Mas, para além do projeto, como resultado da continuidade, temos rede no Facebook, né, de diálogo, WhatsApp. Temos, no estado do Tocantins, 5 jovens desses que participaram do projeto fazem parte da coordenação estadual. Que discute, eu faço parte da coordenação como coordenadora administrativa, tenho coordenador de finança, tenho coordenador de comercialização e formação, tenho coordenador de juventude.
Ja, obwohl dieses Projekt jetzt vorbei ist an sich, und wir natürlich hoffen, dass es eventuell noch ein weiteres gibt, haben wir jetzt nicht aufgehört, irgendetwas zu tun, sondern wir unterhalten uns weiter. Also alle Teilnehmerinnen dieses Projektes, wir sind connected über Facebook, über WhatsApp und tauschen uns nach wie vor aus. Und in meinem Bundesstaat zum Beispiel gibt es jetzt von diesem Projekt 5 Teilnehmerinnen, Jugendliche, die in die Koordination, die bundesstaatliche Koordination der Quilombola-Gemeinden in dem Bundesstaat Tocantins eingewählt sind. Dort gibt es zum Beispiel eine junge Quilombola, das bin ich, und ich bin im Verwaltungsbereich tätig, aber es gibt auch andere, die sind jetzt für die Jugendlichen zuständig oder für den Finanzbereich. So geht es weiter.
Temos o desafio de dar continuidade no projeto naquele formato, mas já temos resultado dessa versão primeira.
Ja, jetzt gibt es also dieses Format, dieses erste Projekt ist jetzt zu Ende, aber wir überlegen schon, wie es weitergeht.
Agora eu gostaria de focar para terminar o podcast também um pouco na situação econômica do seu quilombo, talvez vamos enfocar um pouquinho mais, porque provavelmente tem muitas diferentes situações. Qual é a atividade econômica principal lá nessa região? Ou qual é, sim, a atividade econômica importante para vocês e como tem aí alguns vistos para o futuro também para melhorar essas condições? Ich würde gerne ein bisschen auf das Quilombo von ihr direkt eingehen und fragen, was denn so die wirtschaftliche Grundlage dieses Quilombos ist. Also mit was verdienen sie ihr Geld, was sind so die Aktivitäten, die dort stattfinden und was für Herausforderungen sehen sie da auch in der Zukunft?
Então, a situação econômica na nossa comunidade, nós temos o turismo, né? Nós estamos localizados num lugar bem bonito do Cerrado. Tem muitas cachoeiras, serras, dunas, muitas águas.
Also, wir haben eine Art, unser Geld zu verdienen, und die liegt vor allen Dingen in dem Tourismus. begründet. Wir wohnen leben in einer wunderschönen Gegend, die gekennzeichnet ist von Wasserfällen, es gibt Dünen, es gibt Quellen mit kristallklarem Wasser.
Um dos maiores rios potável do mundo está na minha região.
Und einer der größten Süßwasserflüsse gibt es in meiner Region.
É um orgulho e ao mesmo tempo preocupante, porque os projetos de soja estão lá também. E não economia para nós, não dá renda para nós.
Aber in unserer Region gibt es auch sehr viele Sojaplantagen. Und das ist nicht die Form der Landnutzung, die wir uns wünschen, beziehungsweise von der wir auch nicht selbst profitieren.
Então temos o turismo, temos o comércio do artesanato de capim dourado.
Wir haben nicht nur den Tourismus, sondern wir haben auch noch die Vermarktung von einem Produkt, das nennt sich Goldgras.
O artesanato de capim dourado é um fio, né, da natureza.
Also das Kunsthandwerke aus dem sogenannten Capim Dourado, einem Goldgras, der wächst in unserer Region, das Goldgras.
Uma vez por ano estamos finalizando a colheita deles agora.
Und einmal im Jahr kann dieses Goldgras geerntet werden. Wir sind jetzt sozusagen am Ende der Ernte.
E além de produtos da agricultura, né, plantio de mandioca, arroz, feijão, que é comercializado pelo programa do compra direta, programa do governo.
Und wir haben natürlich auch so ein bisschen kleinbäuerliche Landwirtschaft. Wir bauen Maniok an, Bohnen, Reis und vermarkten diese Produkte an ein staatliches Programm, was sich direkt an Kauf nennt.
E como é a dependência dessas atividades da política do governo? O turismo, me imagino que é bem independente, mas esse programa que compra direto de vocês, esse é uma ameaça ou esse é bem estabelecido, ninguém critica, ninguém tem a proposta de reduzir esse programa? E quais seriam as alternativas de comercializar os produtos agricultores? É imprescindível esse programa ou como é as alternativas? Tipo, isso, dieses Programm, das ist ja im Prinzip ein Programm für den Direkteinkauf, wo die Regierung kleinbäuerliche Landwirtschaft unterstützen will und eben direkt dort die Produkte abnimmt. Ist das irgendwie gut etabliert oder in Gefahr? Gibt es auch Vorschläge, das abzuschaffen oder zu reduzieren? Und was wären die Alternativen für den Absatz von den Produkten?
Esse programa, o turismo, ele é importante, porque assim, o turismo ele traz um turismo controlado, claro, senão vira bagunça. É importante que as pessoas comercializem, troquem, né? Então é algo mais independente e que é espontâneo, não é uma coisa.
Also, der Tourismus spielt schon eine große Rolle in unserer Region. Es muss natürlich ein kontrollierter Tourismus sein und der ist aber relativ spontan und nicht so regelmäßig und geplant.
E não é turismo de massa, é turismo só para aqueles que querem a natureza mesmo, querem contato com algo muito preservado assim.
Also das handelt sich bei uns in unserer Region nicht Massentourismus, sondern das sind schon die Menschen, die uns besuchen und unsere Region kennenlernen wollen. Die wollen auch wirklich diese Region kennenlernen und sind keine Massentouristen.
Agora, quanto ao programa da agricultura familiar, ele é importante porque ele compra do produtor e o produtor entrega na escola, entrega em vez do filho comer qualquer comida, como a comida que o pai produziu e o pai está sendo pago para isso.
Also dieses staatliche Programm des Direktkaufs von den Kleinbauern oder der kleinbäuerlichen Produkte ist schon für uns eine ganz wichtige Angelegenheit, weil diese Direktkäufe, die bezahlt zwar der Staat, aber die werden direkt weitergeleitet, zum Beispiel an die Schulen. Und so können wir dann auch davon ausgehen, dass unsere Kinder unsere eigenen guten Produkte konsumieren.
E ele exige, como a atenção principal para o Brasil é a questão do agronegócio e na agricultura familiar, ele precisa ser ampliado quanto ao preço, quanto à forma de pagamentos para os produtores, a agilidade no pagamento, precisa ser aprimorado.
Also nach wie vor bestimmt ja der Agrobusiness Brasilien und wir würden uns wünschen, wenn auch dieses Programm für die Kleinbauern sich noch verbessern würde. Zum Beispiel, dass wir schneller bezahlt werden und dass überhaupt der Verkauf und Transport schneller abgewickelt wird.
Se você comenta que tem bastantes problemas também com esse programa, ou problemas, mas a agilidade do pagamento e o valor e o preço, alternativas não tem não, ou seja, não tem uma feira, um mercado, uma área fora desse programa que vai comprar uma coisa para dar comercialização ao produto. Ich frage nur nach Alternativen, weil sie hat ja jetzt schon auch erwähnt, dass es Probleme gibt mit dem Programm, dass sie irgendwie spät zahlen, schlechte Preise bezahlen. Gibt es denn keine Alternativen zu diesem staatlichen Programm?
Primeiro, nós estamos numa região super isolada, né? Não tem transporte, não tem asfalto para ecoar a produção.
Also, eigentlich gibt es schon keine großartigen Alternativen, weil wir leben einfach in einer sehr isolierten Region. Es gibt halt kaum Transportmittel, die Straßen sind in einem schlechten Zustand oder nicht asphaltiert.
Aí, segundo, tem a alternativa da feirinha, assim, mas são produtos que todo mundo produz, então não é interessante ir para a feirinha só para comprar o produto do outro.
Also, es gibt natürlich schon noch so kleine Märkte, auf denen wir unsere Produkte anbieten können, aber dann würden wir ja untereinander uns gegenseitig unsere Produkte verkaufen, die wir selbst produzieren, und das würde wahrscheinlich keinen Sinn machen.
Mas a feira é uma alternativa importante que a gente valoriza, que tem que ter feira, de fato.
Aber natürlich, ganz ernst, gibt es natürlich schon auch den Markt oder die allgemeinen Märkte, auf denen wir auch unsere Produkte verkaufen. Und das ist schon eine ernstzunehmende Alternative.
Bom, eu gostaria de fechar aqui o programa. Se você não tem uma coisa que tem que complementar, eu agradeço a participação de você, agradeço também a Zika pela tradução. E vamos fechar o programa. Até mais um café. Vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank an die Übersetzung auch. Und damit belassen wir es, wenn sie nicht noch einen weiteren Einwand hat.
Muito obrigada. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Isso aí.
Salve.
Salve.
Salve.